Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Sie hören Reflexe. Am Mikrofon Elinor Landmann. Und heute geht es um Theater. Eine Kunst, die das Rampenlicht liebt. Aber damit so ein Theaterabend gelingt, braucht es viele Helferinnen und Helfer im Dunkeln. Bühnenarbeiter, Kostümbildnerinnen, Platzanweiser und die Souffleuse. Sie hilft weiter, wenn auf der Bühne nichts mehr geht. Und Rita von Horvath, die ist Souffleuse am Schauspielhaus Zürich und jetzt bei mir zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Rita von Horvath, wie nennt man das eigentlich korrekt, diese Panne, wenn der Text fehlt, wenn Sie eingreifen?
Einen Hänger.
Der Hänger.
Der Hänger oder ich hänge, sagt der Schauspieler.
Loch, Blackout ist mir noch eingefallen.
Blackout, ja, aber eigentlich ist es ich hänge, ein Hänger.
Ich hänge, Hänger. Bisschen hässliches Wort.
Ja, aber es ist ganz griffig und plastisch.
Schauspielerinnen und Schauspieler, die fürchten den Hänger. Färbt diese Furcht irgendwie auf sie ab? Gibt es so Aberglauben? Grüße nicht die Souffleuse, so wie man die schwarze Katze nicht kreuzt?
Das gibt es nicht. Die meisten sind sehr freundlich und sehr dankbar, dass es eine Souffleuse gibt. Und aber dieses versagt haben des Schauspielers, weil er den Text nicht weiß. Das ist natürlich ein Problem. Also, und dieses Problem wird auch schon mal an mich weiter delegiert. Und das sind dann die schwierigen Momente.
Was heißt das, wenn man das an Sie delegiert? Sind Sie dann schuld?
Ein bisschen ist es so. Obwohl ich tatsächlich nur da bin, um zu helfen, aber die Frustration leitet sich dann auch an mir ab. Also wie ein Blitzableiter praktisch.
Gibt es auch eine Lust am Hänger? Kann das auch was Kreatives sein, was freisetzt?
Also ich finde, Hänger zu sehen, genau wie die meisten im Publikum, eine ungeheuer spannende Sache. Mhm. Weil in dem Moment ist der Schauspieler nicht mehr ganz in der Rolle, aber er ist ja jetzt auch nicht die private Person, die man in der Bäckerei treffen würde. Und es geht sehr schnell und ist ein außerordentlicher Moment.
Ist das so ein Stück im Stück?
Und ich finde, es ist ein Stück im Stück. Und in dem Moment, wo ich dann helfe, ist es ein sehr intimer Moment zwischen mir und dem Schauspieler. Und das kann schon ein Genuss sein, wenn das Timing gut ist.
Das Timing ist wichtig.
Das Timing ist überhaupt das Wichtigste, glaube ich, in diesem Beruf. Ich glaube, darum geht es.
Was heißt denn das richtige Timing zu haben? Also da steht jemand auf der Bühne, dann gibt es eine Art Loch, es passiert nichts und Sie müssen irgendwann mal realisieren, oh, das ist ein Hänger.
Genau, und ich sollte den Hänger eigentlich sehr frühzeitig riechen, da ich ja weiß, was der Schauspieler jetzt machen wird und was er sagen wird. Und also ich meine, dass sich selbst der Atem verändert und auch der Blick eines Schauspielers, wenn der Hänger kommt. Das heißt, wenn ich da sehr sauber und sehr schnell helfe, vielleicht sogar ohne, dass er mich angucken muss, dann ist das für beide Seiten sehr angenehm.
Das ist ein Erfolgserlebnis.
Das ist dann sehr befriedigend tatsächlich, ja.
Was heißt sauber helfen?
Vielleicht mit einem Halbsatz des nächsten Textes, den er sofort gut hört, weil ich deutlich und klar und möglichst doch laut genug gesprochen habe, so dass er eben ohne aus der Rolle zu fallen weitermachen kann.
Und Sie geben dann nicht Stichwort da rein, sondern Sie geben dann wirklich den Anfang des nächsten Satzes rein?
In der Regel gebe ich den Anfang des nächsten Satzes rein. Auf Proben gebe ich manchmal entweder inhaltlich, was als nächstes kommt, oder manchmal auch gestisch, was als nächstes kommt. Die Schauspieler müssen ja nicht nur den Text lernen, sie müssen ja auch lernen, was sie tun. Und wenn ein Schauspieler sehr viel zu tun hatte, kann er sich nicht entsprechend vorbereiten. Also ich habe von gestisch souffliert, vom Ablegen der Einkaufstaschen bis Kekspackung aufreißen, Colaflasche aufmachen, Rum einschenken, gibt es alles. Es gibt nicht nur Worte, die souffliert werden.
Und gibt es da verschiedene Typen? Gibt es da Schauspielertypen, wo Sie wissen, ah, da muss ich nur eine Handbewegung quasi machen und andere, die sind auf Stichworte gepolt?
Es gibt verschiedene Typen insofern, dass es manche gar nicht gerne haben. Selbst wenn sie hängen, muss man das aushalten und sie lassen. Das ist, meine ich, eins vom Schwierigsten, wo ich auch lange gebraucht habe, es zu lernen, weil ich lange dachte, je schneller, desto besser, und je mehr helfen, desto besser. Das stimmt nicht. Man muss es aushalten, so wie es der Schauspieler gerne hat. Und wenn er es überhaupt nicht gerne hat, dann muss man es ganz lassen. Aber es ist nicht einfach.
Das muss man aushalten können.
Ja,
ne?
Das Lassen ist mit am schwersten.
Und wie lernt man den Schauspieler kennen oder die Schauspielerin? Woher weiß man, wie er es gerne hat oder sie?
Entweder er kommt auf einen zu und sagt es einem. Das tun oftmals die, die keine Hilfe möchten. Oder aber er kommt auf einen zu und sagt, du, ich hatte viel um die Ohren, sag mir alles. Sowas gibt's auch. Oder es gibt wenig Kommunikation und dann bin ich von Anfang an vom Tag der Leseprobe eigentlich schon sehr aufmerksam und schaue, wie vorbereitet ist er seelisch schon überhaupt in diesem, mit dieser neuen Sache vertraut oder ist er überhaupt noch ganz in dem vorherigen Stück oder was weiß ich, vielleicht sogar in Berlin, Hamburg, Wien, wo er auch noch gerade spielt, damit ich mir selber da auch schon mal eine Orientierung zurechtlegen kann.
Das heißt, Sie fangen an, so ein bisschen Ihre Leute, Ihre Pappenheimer einzuschätzen?
Ja, ja, ich finde das unbedingt wichtig. Ja, weil ich will es gut machen und gutes Timing machen. Und
da muss man wissen, was da vorne läuft.
Ganz genau.
Wo der ist oder die.
Ganz genau. Ganz genau.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, gut ist oder schön und sauber ist, wenn ich das schon merke, bevor mich der oder die Schauspielerin anguckt. Mhm. Jetzt, wenn ich Soufflösen oder Souffleure beobachte, dann blicken die ja meistens runter in den Text. Mhm. Wie merken Sie denn, ob jetzt jemand guckt oder nicht? Wie geht das, die Beziehung zu Ihrem Text, zu Ihrem Textbuch? Wie ist die?
Also ich glaube, es sieht nur so aus. Oder ich gucke gar nicht so viel in den Text. Ich gucke immer nur... Ich bin immer einen Halbsatz voraus und gucke immer nur den nächsten Satz anfangen und ich gucke meistens hoch und zu und ich versuche auch meistens die Gesichter zu sehen, besonders natürlich bei neuralgischen Stellen, aber auch sonst, damit ganz schnell und leicht ein Blickkontakt hergestellt werden kann.
Was ist eine neuralgische Stelle? Da, wo es immer hakt?
Da, wo es vielleicht schon öfter mal gehakt hat und wo man sich vielleicht auch schon gemeinsam geärgert hat, von wegen, was ist denn da los und warum klappt es da nicht und so.
Okay.
Ja.
Was ist das schlimmste Loch? Was ist der schlimmste Hänger, den Sie erlebt haben?
Es gab einmal einen Hänger in einem Stück in Zürich oben im Pfauen, im Schauspielhaus, im Haupthaus. In dem Stück trafen zwei Ehepaare aufeinander und gerieten in Streit. Und das Bühnenbild war so, dass ich mich nicht seitlich in einer Gasse, wo ich eigentlich ganz gerne sitze, versteckt sitzen konnte, sondern ich saß unten links im Zuschauerraum.
Der ersten Reihe.
Der ersten Reihe. Und vor allem die beiden Ehefrauen geraten in diesem Stück aneinander. Und
was ist es für ein Stück?
Es heißt Der Gott des Gemetzels.
Ah, Jasmina Reza. Okay.
Jasmina Reza. Und dann hätte die eine Schauspielerin den Satz zu sagen gehabt, jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Und sie hing und ich merkte auch, dass sie gerne Hilfe wollte. Ich merkte auch, dass die Partnerin versuchte, irgendwie weiterzumachen und zu retten. Und das Ganze geht ja blitzschnell, wirklich in Sekundenbruchteilen. Und ich habe mich entschlossen, nicht zu helfen, weil ich dachte, die Zuschauer im Allgemeinen und auch die um mich herum sehen ja, dass sich zwei Personen sehr aufregen. Und ich glaubte, es würde eine große Komik entstehen, wenn ich jetzt den Satz souffliere, jetzt regen Sie sich doch nicht so auf, weil sich jeder im Saal fragt, wie kann sie diesen Satz vergessen? Und nach der Vorstellung bin ich dann hinter die Bühne, in den Bühnenvorraum und war ein bisschen unsicher, was die betreffende Schauspielerin dazu sagen wird. Und sie hat mich fürchterlich beschimpft.
Ah, ja.
Fürchterlich. Ich konnte ihr gar nicht erklären, dass ich eigentlich nur nicht wollte, dass sie in gewisser Weise ausgelacht wird. Das wollte ich ihr ersparen, weil ich glaube nicht, dass der Zuschauer verstehen kann, wie man diesen Satz vergessen kann.
Können Sie sich erklären, wie sowas passiert?
Ich vermute, sie war abgelenkt durch die nächsten Aktionen. Weil irgendwann muss sie sich erbrechen und sie muss schauen, dass sie das Erbrochene vorher irgendwie in den Mund buxiert und so weiter. Und ich nehme an, sie war gedanklich schon mit diesen Dingen beschäftigt. Und dadurch hat sie irgendwie im Kopf den Faden, eben den berühmten Blackout, den Hänger, ja. Der war da.
Sie sind eigentlich bei Ihrer Arbeit konstant damit konfrontiert, wie Theater gemacht wird. Es ist das Handwerk.
Mhm.
an dem Sie hängen oder an dem Sie auch arbeiten. Ist Theater für Sie trotzdem noch eine Kunst?
Ja. Ja? Ja, absolut. Ich finde es auch deswegen eine spannende Kunstform, weil eben so viele verschiedene Menschen daran beteiligt sind. Also ich finde auch Bildhauerei und Malerei und Musik zu komponieren, ich bewundere all diese Dinge. Aber das Theater ist besonders, weil sich so vieles zusammenfinden muss. Ton, Beleuchtung, Bühnenbild, Kostüme, was sich der Regisseur ausgedacht hat, was sich die Schauspieler ausdenken. Und wenn das wirklich harmonisch und spannend zusammenkommt, egal ob man zeitlich, ob man ein Stück modernisiert oder auch eben nicht modernisiert oder ob es überhaupt ein neu geschriebenes Stück ist, wenn das alles gut zusammenkommt, dann entsteht gutes Theater.
Ist dann ein Mehrwert? Es geht irgendwie weiter, ne? Es ist im Quadrat etwas.
Ja, ja. Aha. Also ich finde es immer schade, wenn ich irgendein Stück mir ansehe und das Gefühl habe, ja, da hat sich der was ausgedacht und der Bühnenbildner hat sich was anderes ausgedacht und ich sehe so die Einzelarbeit. Ich will aber eigentlich einen ganzen Kuchen aus dem Teig haben und nicht die Zutaten.
Kein Pfund Butter.
Genau, das Rezept möchte ich nicht sehen. Ich will den Kuchen.
Schaffen Sie das bei Ihrer Arbeit dann noch, diesen Schritt wegzumachen? Das hat was mit Distanznahme dann auch wieder zu tun.
Das stimmt. Und es gibt, also ich glaube, ich schaue auch auf die Produktion, die ich selbst betreue, sehr kritisch. Und zudem guckt man nicht nur mit dem Verstand drauf, sondern man hat ja auch einen emotionalen Thermometer, schleppt man sich abends zur Vorstellung und ist nicht sehr gut gelaunt oder freut man sich. Und es gab natürlich Inszenierungen, mit denen konnte ich mich nie anfreunden, wo ich wirklich einfach 20 Vorstellungen nicht gerne hingegangen bin. Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt dann auch Dinge, wo man äußerst gerne hingeht. Regisseure, die man schätzt, die man klug findet, die man bewundert.
Was eine Freude ist, an diesem Kuchen mitzuarbeiten.
Absolut. Und fast eine Ehre, würde ich sagen.
Wer ist so ein Regisseur?
Zum Beispiel Alvis Hermanis oder René Polesch. Die machen mir sehr, also da bin ich immer sehr glücklich, wenn ich dabei sein darf.
Bei René Polesch ist es ja so, dass Sie, Rita von Horvath, auch auf der Bühne stehen. Das ist ja nicht so häufig, dass die Soufflöse tatsächlich mitspielt. Sie tun's.
Ich tu's. Es ist kein Mitspielen. Es ist mehr so ein sachdienliches Mitrennen. weil die Schauspieler sehr viel durch die Gegend rennen und der Text sehr frisch ist. Tatsächlich arbeitet René Polesch immer bis zum Tag der Premiere am Text und an dem, was überhaupt stattfinden soll. Und dann ist es gut, wenn man nicht so weit weg sitzt oder irgendwo versteckt sitzt, sondern in dem Getümmel dabei ist, dann kann man direkt schnell und auch, glaube ich, auf eine gewisse uneitle Weise helfen. Also es passiert dann einfach und ist dann auch schon wieder vorbei, weil es geht ja sowieso schnell. Und bei Polesch merkt man eh, dass große, komplizierte Textmassen bewegt werden müssen. Und da ist das noch verzeihlicher als sonst, glaube ich.
Ich habe Sie allerdings bei diesem Polesch-Stück, muss ich sagen, schon nicht nur als Hilfe auf der Bühne gesehen, sondern wirklich auch als, vielleicht ist es keine Rolle, aber Sie spielen einen Part.
Ja, also ich weiß nicht, wenn Sie auf Calvinismus klein anspielen, genau. Da war es so, dass wir mit 4 Schauspielern gestartet sind und am Ende blieben 2, Martin Wuttke und Caroline Konrad. Und der Pfauen ist doch sehr groß und die Bühne zu beleben ist immer eine schöne Sache, besonders wenn sie so eine vielseitige Bühne ist. Und klar, ich wäre sowieso damit gelaufen, aber natürlich nimmt man mehr Raum ein, sobald mehr Raum da ist. Aber das ist nicht der Sinn der Sache.
Ist es eine Genugtuung, auch mal auf der Bühne zu stehen? Sie sind ja immer in der ersten Reihe oder im Off?
Genau. Es ist keine Genugtuung, muss ich sagen. Es ist eine Arbeitserleichterung und es ist deswegen eine gute Erfahrung, weil man weiß, was die Schauspieler machen. Sie gehen in ihre Garderobe, ziehen sich um, sie gehen in die Maske, sie warten, weil sie vielleicht der Maskentermin sehr früh ist und sie noch eine Stunde Zeit haben. Und es ist mehr eine, wie soll ich sagen, also genauer zu kennen, was so ein Schauspieler erlebt, ist eigentlich sehr nützlich.
Weil, zu wissen, was der oder die dann durchmacht.
Genau, ja. Genau, das finde ich. weil ich bin gar nicht so verrückt danach, auf der Bühne zu stehen und da stattzufinden. Und ich staune immer, wenn die Leute sagen, ja, und du bist so präsent und das ist so toll und was du da machst. Aber ich mache da nichts. Aber vielleicht ist genau das Interessante, ich weiß es nicht.
Sie hören Reflexe im Gespräch mit der Souffleuse Rita von Horvath. Rita von Horvath, was ich schon immer wissen wollte, was ist die beste Leselampe?
Oh, die beste Leselampe ist das Sonnenlicht.
Und welche Leselampe nehmen Sie mit, wenn Sie soufflieren? Was haben Sie da für ein Gerät?
Eine kleine Taschenlampe aus der Mikro.
Und die nehmen Sie in den Mund oder wie funktioniert das?
Nee, die nehme ich in die Hand und meistens, also selbst wenn ich sie brauche, verstecke ich sie mit der Faust, dass meine Sitznachbarn nicht gestört werden vom Licht. Eigentlich die Stellen, wo es zu dunkel ist, kann ich auswendig in der Regel. Einfach weil ich finde diese, ich habe die Taschenlampe und ich habe sie auch an, aber ich habe sie eigentlich zugedeckt, weil ich das eigentlich vermeiden möchte.
Sie möchten niemanden stören?
Ich möchte niemanden stören, nein. Okay. Und ich würde mich, also ich habe auch oft Sitznachbarn, die ins Buch gucken und mitlesen und so weiter, wo ich denke, wo ich es einerseits nachvollziehen kann, dass sie das tun, weil es ja auch spannend ist, wie ein trockenes Papiersatz, ein trockener Satz plötzlich eine Gestalt annimmt. Das ist schon, also oder das ist ein Vorgang, der mich auch sehr interessiert, aber andererseits macht es noch viel mehr Spaß zuzugucken und
ja. Die Musik spielt oben.
Ja, ich finde schon, ja.
Wie sehen Sie sich und Ihre Tätigkeit? Sind Sie ein aktiver Part in diesem Kuchen? Sind Sie eine Art Hefe? Oder sind Sie so ein Sicherheitsnetz? Jetzt verlassen wir dieses Kuchenbild wieder. Ne?
Weg vom Kuchen.
Genau. Ist es aktiv oder ist es passiv, was Sie tun?
Das ist eine schwere Frage. Also, ich finde mich aktiv in der Energie, die ich ausstrahle, weil ich versuche schon auszustrahlen, ich bin für euch da und ihr könnt euch auf mich verlassen und macht euch keine Sorgen. Und das ist tatsächlich eine aktive, sehr ermüdende Arbeit. Das tatsächliche Soufflieren ist passiv, ich reagiere. Und selbst wenn ich reagiere, muss ich nochmal eine Entscheidung treffen, wie schnell ich reagiere und in welcher Form ich reagiere. Also das ist schon sehr passiv tatsächlich.
Also es ist eine aktive Ausstrahlung und eine passive Tätigkeit.
Mhm. Mhm.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie Teil sind eines kreativen Prozesses?
Ja, also ich empfinde es so in jedem Fall. Und es gibt schon Situationen, wo ich einfach auch die Wertschätzung spüre und damit auch den Sinn meiner Arbeit. Also das, ich habe mir zum Beispiel vorige Spielzeit Richard III. Im Pfauen angesehen und dann beim Applaus wurde es etwas heller und die Darsteller oben sahen, dass ich die Vorstellung besucht habe und ich merkte bei allen so eine kleine Aufhellung im Gesicht, weil sie sich einfach freuten, dass ich da bin. Und ich habe das schon auch ein bisschen auf meine Arbeit bezogen, dass ich die eben bei anderen Gelegenheiten gut gemacht habe.
Ist Soufflieren eine Kunst?
Ich finde ja, man kann die meisten Tätigkeiten zu einer Kunst erheben. Weil ich finde, man kann alles gut machen oder auch weniger gut. Ich weiß noch, ich habe als Teenager, hatte ich einen Job, wo ich Softeis und Brezel verkauft habe in so einem Touristenviertel. Und selbst da habe ich schon gemerkt, man kann den Job gut machen und man kann ihn weniger gut machen. Man kann mit den Touristen schäkern und plötzlich nehmen sie 5 statt nur 3 Brezel mit. Oder eben man ist schlecht gelaunt und garstig und dann passiert gar nichts. Also ich finde alles, was man tut, sollte man liebevoll und sorgfältig und mit Konzentration und Disziplin tun.
Und das macht es dann zur Kunst?
Das macht es meiner Ansicht nach zur Kunst.
Machen Sie dann eigentlich dasselbe wie eine Schauspielerin und ein Schauspieler?
Nö. Nö. Nö, weil ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die müssen ja so viel mehr arbeiten als ich. Die müssen ja so viel mehr herstellen und so viel mehr geben. Und ich finde das einen sehr, sehr schweren Beruf und deswegen unterstütze ich sie auch so gerne.
Wollten Sie schon immer Souffleuse werden?
Ich wollte eigentlich gerne Synchronsprecherin werden. Und dann habe ich bei der Berufsberatung gefragt und die haben gesagt, dazu müsste man Schauspieler werden. Und das wollte ich überhaupt nicht, das war damals schon klar. Und dann habe ich auf der Universität Theaterwissenschaften und Literaturwissenschaften studiert, aber nur kurz. Und habe dann zufällig einen Job am Theater bekommen, einen Dolmetscherjob für einen ungarischen Gastregisseur. Und dann habe ich geguckt, was es da für Berufe gibt, weil ich hatte keine Ahnung, was ich werden wollte eigentlich. Und das mit der Soufflöse, das gefiel mir gut, weil es eben sehr klar definiert ist und auch eigentlich sehr eingeschränkt. Und mich interessiert die Einschränkung immer. Also ich finde, was ist möglich in einem kleinen Rahmen, ist für mich viel interessanter, als Grenzen zu testen oder den Rahmen zu sprengen oder all diese Dinge, die manche Menschen sehr zu interessieren scheinen. Mich interessiert immer, was ist möglich, wenn es eng ist.
Also in diesem klar definierten Feld quasi.
Genau, das meine ich, ja.
Eine klare Aufgabe,
ja.
Was ist da drin möglich?
Genau.
Und dann passiert ja vielleicht auch eine Sprengung.
Und dann, ja, also dann sieht man, dass es gar nicht so eng ist. Und dass es sehr, sehr viele Abstufungen gibt, wie man das macht. Und ja.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie wollten Synchronsprecherin werden. Sie haben mir im Vorfeld der Sendung auch erzählt, dass Sie Otto Sander sehr mögen. Mhm. Auch ein Schauspieler, der viele Hörbücher gemacht mhm. hat. Sind Sie eine Stimmenfetischistin?
Ja, muss ja? ich schon sagen. Es spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also auch jetzt haben wir Leute im Ensemble, die eigentlich sehr, sehr gut sind. Und bei manchen stelle ich fest, dass ich die eigentlich gut finde, aber dadurch, dass ihre Stimme mich nicht so anspricht, dass dadurch irgendwie eine größere Distanz bei mir entsteht. Also ich bin sehr, was das Hören und wie hört sich jemand an, das interessiert mich eigentlich am meisten.
Das ist interessant, weil man ja denken würde, also jetzt ganz klischeebehaftet, eine Soufflöse, für sie steht zuoberst der Text. Der Text, der Text, der Text.
Ja, ja, aber der Text ist nur, also so wie ein Computer oder ein Kugelschreiber, irgendein Arbeitsmittel. Zuoberst steht für mich eigentlich, was auf der Probe so passiert. Also zum einen, was für ein Klima stellt der Regisseur her, wie ist seine Arbeitsweise, wie ist die Arbeitsweise der Darsteller und aller Beteiligten. Und also das ist erstmal mein Impuls, die Probe zu besuchen. Natürlich bin ich vertraglich, muss ich die Probe besuchen. Aber mich interessiert weniger, wird der Schauspieler hängen oder nicht oder wird er freundlich zu mir sein oder unfreundlich, sondern eigentlich erstmal alles andere.
Und der Prozess offenbar.
Mhm. Aha.
Können Sie die Texte auswendig, die Sie soufflieren?
Inzwischen nicht mehr so sehr gut. Also als ich in dem Beruf anfing, da klebte mir immer alles in meinem Kopf fest. Egal, ob es ein Beckett, ein Botho Strauß, ein Shakespeare, irgendwie schwirrte da alles herum und war zitierfähig und so weiter. Aber jetzt nach fast 20 Jahren beginnt so ein großes Ausmisten und ich stelle fest, ich kann wenig auswendig.
Bleibt nicht mehr haften. Nee. Also es ist funktionaler irgendwie, der Umgang mit dem Text.
Irgendwie ja. Und dann besonders auch nach der letzten Vorstellung, wo es dann ganz schnell weggelöscht ist.
Zuck.
Zuck.
Wieder bereit für Neues.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Sie haben keine E-Mail, Rita von Horvath.
Mhm.
Warum nicht?
Es hat sich so ergeben, dass ich nie einen Computer kaufen musste und nie... Also ich sah nie einen Grund, mir einen Computer zu kaufen und deswegen habe ich auch nie eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Jetzt habe ich ein iPhone, wo ich eins einrichten könnte, aber irgendwie...
Also nicht ein bewusstes Verabschieden von irgendwie Mail-Hektik und
überhaupt
was weiß ich.
Überhaupt nicht. Ich höre das ja immer und ich höre immer, wenn Leute mir erzählen, sie mussten 50 Mails beantworten und so. Das hört sich für mich sehr albtraumhaft an und ich bin froh, dass ich davon verschont bin. Es ist einfach, ich habe mein Textbuch und meinen Bleistift und mein Radiergummi und natürlich setze ich mich mal mit einer Regieassistentin an einen Computer und mache eine neue Fassung oder was auch immer da zu tun ist. Aber ich selbst im privaten Gebrauch, ich habe nie eins gebraucht. Und ich wusste zwar, ich war Au-pair-Mädchen anfangs der 90er Jahre in Amerika bei Verwandten und die Kinder waren verrückt nach dem Computer. Der Vater arbeitete bei IBM und die Kinder sagten immer, Dad, I want to play with the computer. und es war klar, dass da gibt's keinen Drumrum. Und alle sagten, dass keiner kommt, wird verschont werden, so ungefähr. Ich habe mich gar nicht besonders bemüht. Ich bin einfach verschont geblieben.
Aber ich höre bei Ihnen schon raus, so eine Lust an der Konzentration, am sich nicht verzetteln. Ist ja auch ein Mittel, um sich total zu verzetteln. Man kann wunderbar den Tag verbringen, damit Mails zu beantworten.
Ich bin überzeugt, dass das so ist. Und ich finde einfach, es gibt so viele Arten, in Kommunikation zu treten. Und ich halte das Festnetztelefon für die Königin der Kommunikationsmittel. Und danach kann man noch Handys und SMS und eben E-Mails und vieles andere. Ich finde, die persönliche Begegnung und das Festnetz ist vollkommen ausreichend. Neulich sagte eine Arbeitskollegin zu mir, bist du Antiquität? Und ich sagte, ja. Bin ich Antiquität.
Kommen wir nochmal zurück auf Ihre Arbeit, die Arbeit des Soufflierens. Gibt es denn Texte, die, wo Sie schon merken, irgendwie... das gibt viel Arbeit.
Also bei Polish weiß ich vorher, dass es viel Arbeit gibt, weil er die Texte ja auch neu schreibt, neu umstellt, andere hervorholt, die er vielleicht schon mal benutzt hat und jetzt wieder benutzen möchte, wo es sowieso jeden Tag einen neuen Stapel gibt. Da weiß ich, das gibt viel Arbeit und Arbeit, die Freude macht, weil er sehr klug und sehr freundlich ist und gar nicht so mit den üblichen Hierarchien, dass er jetzt als Regisseur und Autor der Bestimmer ist und so. Das alles interessiert ihn nicht so sehr und das macht es sehr angenehm.
Was ist jetzt mit Molière zum Beispiel? Weiß man da, das wird eine leichte Kugel?
Ja, also je nachdem. Man guckt die Besetzungsliste und wenn man die Darsteller kennt, weiß man, der bereitet sich in der Regel gut vor, der weniger gut, mit dem gibt's Stress, mit dem gibt's überhaupt keinen Stress, den mag ich wahnsinnig, all diese Dinge. Und dann kann man das schon ganz gut einschätzen, was da so passieren wird.
Aber das heißt, es liegt mehr an der Besetzung als am Textmaterial, wenn ich mir vorstelle, einen Jelinek-Text.
Es liegt tatsächlich mehr an der Besetzung und wie die Darsteller umgehen mit großen Textmassen, die sie lernen müssen. Ob sie geduldig sind mit sich selbst und mit mir und ob der Regisseur geduldig ist mit ihnen. Das ist viel ausschlaggebender als der Text selbst.
Jetzt haben wir viel über Texte gesprochen, über Bühne gesprochen. Was halten Sie von Pantomime?
Ja, also da geht's mir ein bisschen so wie mit Tanztheater. Das ist nicht so meins. Ich finde, es kann sehr charmant sein und sehr viel erzählen und auch sehr, sehr schön sein. Aber... natürlich drücken die Körper immer was aus. Auch im Sprechtheater sind die Körper da und drücken was aus, natürlich. Aber mich interessiert mehr, was die Stimme und die Sprache ausdrückt. Da komme ich einfach nicht von los.
Sie hörten Reflexe mit der Soufflöse Rita von Horvath. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Am Mikrofon Elinor Landmann.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.